Wir hören aus dem 1. Thessalonicher Brief die Verse 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns nun dein Wort auftust, dass du ein Herz gibst für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Wir hören heute die Fortsetzung der Predigt vom Ewigkeitssonntag im letzten Jahr. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Gerd Walter Buskis hat gesprochen über unser herrlichstes Ziel, die Wiederkunft Jesu für uns, die Gläubigen. Dann geschieht die Auferstehung der Toten in Christus und die Entrückung der noch Lebenden in den Himmel. Ich wiederhole noch mal ganz kurz zum Einstieg 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also für entrückt steht hier im Griechischen das Wort harpazo, das heißt eigentlich rauben, wegreißen. Im Englischen wird das mit dem Wort Rapture wiedergegeben. Die Entrückung der Gemeinde ist nicht irgend so eine verrückte Idee aus einem Endzeitroman, sondern kommt hier aus der Bibel. Das ist genau die Stelle hier. Jesus wird seine Gemeinde vollständig zu sich in den Himmel holen. Wenn das geschieht, wird unsere Erlösung abgeschlossen sein. Das ist unser höchstes Ziel, unsere herrlichste Hoffnung, die wir in Jesus haben. Auf ewig bei dem Herrn sein, in einer neuen himmlischen Leiblichkeit. Unser heutiger Predigttext spricht davon, was jetzt diese Hoffnung für uns heute, für unser jetziges Leben in der Gegenwart bedeutet. Also wie wir uns darauf vorbereiten sollen und wie wir darauf hinleben sollen. Eine Frage, die die Gläubigen in Thessalonich und auch Gläubige zu allen Zeiten bewegt hat, ist die Frage nach dem Zeitpunkt. Ja, wann wird denn die Entrückung und die Auferstehung sein? Dürfen wir diese Frage stellen? Ja, selbstverständlich. Ich hoffe, du stellst Fragen beim Lesen deiner Bibel. Wenn du Fragen stellst, dann zeigt das, dass du geistig wach bist und mitdenkst. Ja, Gott will, dass wir ihm Fragen stellen und dass wir dann die Antwort von ihm hören. Ich erlebe das auch immer wieder, dass Gott mir Antworten auf meine Fragen aus der Bibel schenkt. Aber zuerst müssen wir ihn fragen. Und jetzt antwortet der Apostel Paulus hier auf die Frage der Thessalonicher nach dem Wann der Erfüllung dieser herrlichen Hoffnung. Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Hier kommen jetzt zwei verschiedene Zeitbegriffe vor. Also zwei Möglichkeiten nach der zeitlichen Einordnung eines Ereignisses zu fragen. Das erste, ich frage nach Zeiten. Ja, da steht griechisch Chronos. Das meint die ablaufende Zeit. Ja, also wie lange dauert es, von jetzt an in Maßeinheiten von Zeit, Tage, Wochen, Stunden, Jahre und so weiter. Ja, zum Beispiel, wie lange fährt der Zug, bis er am Ziel ankommt? Ja, die Frage ist oft nicht so leicht zu beantworten. Das Zweite, ich frage nach Zeitpunkten. Ja, und da steht griechisch Kairos. Das ist der Begriff für einen günstigen Zeitpunkt. Also Kairos bedeutet ein geeigneter oder ein günstiger Zeitpunkt für eine Handlung oder ein Ereignis. Also zum Beispiel, wann fährt der Zug ab? Wir können diese beiden Begriffe, Chronos und Kairos, mit einem Fahrplan vergleichen. Ein Fahrplan enthält Abfahrtszeiten, ja, Kairos, Zeitpunkte von Ereignissen, und Fahrzeiten, Chronos. Wie lang ist man unterwegs? Also die Frage ist nun, hat Gott einen fertigen Fahrplan mit allen Daten für die Heilsgeschichte? Gerade für die Endzeit. Ja, sicher, Gott hat einen Plan. Der überlässt nicht alles einfach irgendwie dem Zufall. Und wo steht dieser Fahrplan? Nun, Gott hat uns den offenbart, hauptsächlich im Propheten Daniel. Ja, da hat er uns die Chronologie der Weltgeschichte vorausgesagt. Also der Fahrplan für die Endzeit steht in Daniel, also die Vision von König Nebukadnezar, und später im Kapitel 9 mit den sogenannten 70 Jahrwochen. Dort hat uns Gott eine Chronologie der Ereignisse der Endzeit sogar mit Zeitangaben mitgeteilt. Vielleicht hat sich schon mal jemand damit näher befasst. Kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht näher erläutern, aber nur so viel. Gottes Endzeitfahrplan enthält durchaus konkrete Zeiten und Zeitpunkte für Gottes Heilsgeschichte mit seinem Volk Israel, aber nicht für die Gemeinde. Der Fahrplan enthält den Start, das Ziel, die Fahrstrecke mit den Zwischenhalten, also das Wie. Der Endzeitfahrplan in Daniel 9 ist allerdings unvollständig. Es fehlen darin wesentliche Zeitangaben, dass wir den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu konkret berechnen könnten. Also es ist objektiv unmöglich. Und jeder, der es versucht hat, hat sich geirrt. Nebenbei bemerkt, Israel durfte manchmal rechnen. Die Gemeinde nicht. Zum Beispiel die 70 Jahre Exil in Babylon, die waren genau terminiert. Der Apostel Paulus antwortet daher genau in diesem Sinne. Er sagt nicht, es gibt keinen Fahrplan für die Wiederkunft Jesu, sondern er sagt, es ist nicht nötig, dass ich mit euch jetzt darüber spreche. Vielleicht hat er das ja in Thessalonich schon gelehrt. Wer weiß. Denn wie gesagt, der Fahrplan Gottes gilt nur für Israel, nicht für die Gemeinde. Er sagt, für eure jetzige Situation sind diese Einzelheiten nicht von Belang. Und nun erklärt Paulus, was das in praktischer, in seelsorgerlicher Hinsicht für uns bedeutet. Ja, jetzt kommt die Begründung, Vers 2. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Was ist der Tag des Herrn? Tag des Herrn ist ein fester Ausdruck, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Und zwar meint er den Gerichtstag Gottes am Ende der Zeiten, bevor Jesus sichtbar wiederkommt. Das ist jetzt nicht ein Tag von 24 Stunden, sondern ein Zeitraum mit göttlichen Strafgerichten, wo Gott Gericht üben wird über die antichristlichen Heidenvölker auf der Erde. Mit dem Tag des Herrn, er wird von den Propheten manchmal auch Tag des Zornes des Herrn genannt, greift Gott wieder aktiv in die Weltgeschichte ein und führt die Dinge zu ihrem Ziel. Ja, zum Beispiel Jesaja 13, Vers 9. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Oder Joel 1, 15. Ach, was für ein Tag. Ja, der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Nach meinem Verständnis beziehen sich diese Aussagen im Wesentlichen auf die Kapitel 6 bis 19 in der Offenbarung. Also dieser Tag des Herrn, der kommt wie ein Dieb, sagt er hier, wie ein Dieb in der Nacht, also wie ein Einbrecher. Der kommt plötzlich, der kommt unerwartet. Der kündigt sich nicht vorher an. Da geht auch kein Ereignis vorne draus, was sein Kommen irgendwie ankündigt. Er wird die Welt plötzlich überfallen, ohne dass sie damit rechnet. Aufgrund des Kontexts von Kapitel 4 und der folgenden Verse wird deutlich, dass der Tag des Herrn im Zusammenhang steht mit dem ersten Wiederkommen des Herrn für die Gemeinde. Der Tag des Herrn wird durch die Auferstehung der Toten und die Entrückung der Gemeinde eingeleitet. Das war Kapitel 4. Und danach beginnen die Gerichte Gottes über die antichristliche Welt. Das ist der folgende Vers. Ja? Der macht deutlich mit dem Wort Verderben, dass mit dem Tag des Herrn hier genau das gemeint ist. Und nun sagt Paulus zu den Gläubigen, ihr wisst genau, also er setzt da etwas voraus. Er sagt, es hat jetzt keinen Sinn, über Zeitpunkte und Zeiten zu spekulieren, zu diskutieren, irgendwelche Fahrpläne aufzustellen. Der Endzeitfahrplan im Propheten Daniel ist, wie gesagt, nur für Israel, aber nicht für euch heute die Gemeinde relevant. Es gibt keine Zeitangaben oder Termine in Bezug auf die Entrückung und es gibt auch kein Kairos, also kein bestimmtes prophetisches Ereignis davor. Vers 3. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. So, jetzt spricht er nicht von den Gläubigen, sondern von der Welt. Sie, ja, nicht ihr, sie. Die Welt wird von den Gerichten Gottes, also dem Tag des Herrn, total überrascht werden. Das Verderben der göttlichen Gerichte wird sie plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau bei der Geburt. Sie werden sich in Sicherheit wiegen, in einem Scheinfrieden mit Scheinsicherheit. Ich meine, man sollte sich das nicht so vorstellen, als würde so eine Art Weltfriede, eine herrliche Zeit unmittelbar bevorstehen. Das hat es so nie gegeben und auch gegenwärtig spricht alles eher dagegen. Wir sollten uns Frieden und Sicherheit nicht so wie jetzt in Europa vorstellen, wo wir in stabilen politischen Verhältnissen leben, mit unseren Nachbarländern, von denen uns keine Gefahr droht. Denn der Mittelpunkt der Heilsgeschichte Gottes ist Israel. Also gehen wir mal in den Nahen Osten, betrachten wir mal Frieden und Sicherheit mit den Augen eines Israelis. Friede ist für Israel ein taktischer Friede, wenn gerade keine Kämpfe stattfinden. Und zweitens bedeutet Friede auch militärische Stärke, die Feinde abschreckt, sodass sie Angst vor Israel haben. Ja, so nimmt ein Israeli Friede wahr. Und in dem Sinn muss man auch Sicherheit verstehen. Sicherheit bedeutet nicht Abwesenheit von Gefahr. Im Gegenteil, die Gefahr ist da. Sicherheit bedeutet, man hat Vorkehrungen getroffen, um mögliche Gefahren abzuwehren oder ihre Auswirkungen abzumildern, falls sie eintreten. Wenn ihr mal das anschaulich kennenlernen wollt, was Sicherheit ist, dann empfehle ich mal, nach Israel zu fliegen mit der israelischen Fluggesellschaft El Al, am besten von Frankfurt aus. Ja? Wenn ihr da seht, was die an Sicherheitsmaßnahmen haben, das gibt es nirgends, dann wisst ihr, was Sicherheit ist. Und mir scheint, dass der Nahe Osten sich gerade in diese Richtung zu bewegen scheint. Also Israel hatte ja militärische Erfolge mit der Zerstörung der iranischen Achse, im Zusammenbruch Syriens. Das hat alles eine neue politische Lage nun geschaffen. Jetzt steht noch Regierungswechsel in den USA an, am 20. Januar. Vielleicht könnte das auch eine baldige Beendigung von manchen Kriegen bedeuten. Aber wie gesagt, es ist unsicher, kann auch alles ganz anders kommen. Wir leben in spannenden Zeiten. Es könnte aber durchaus so ein Zustand scheinbarer Stabilität im Nahen Osten entstehen. Und dann reden die Gottlosen von Frieden und Sicherheit, aber was eine Täuschung ist. Sie werden dem, was kommen wird, nicht entfliehen, weil sie nicht darauf vorbereitet sind. Es gilt aber nicht für uns, die Gläubigen. Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Der Tag des Herrn wird uns eben nicht in derselben Weise überfallen wie die Welt. Denn wir sind ja vorbereitet auf sein Kommen durch Gottes Wort und seinen Geist. Ich sehe es im ganzen Neuen Testament, dass die Bibel über den Tag des Herrn immer in zweifacher Weise spricht. Also einmal im Hinblick auf die Welt, also die Gottlosen, ja, für die er ein überraschendes Gericht bedeutet, und zu uns, den Gläubigen, für die er Erlösung bringt. Ja, zu uns weiter, Vers 5. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Die Welt ist in tiefe Finsternis gehüllt. Wir sind kurz vor der Mitternachtsstunde. Also ich nehme das so wahr, dass die Finsternis zunimmt in der Geschwindigkeit, die atemberaubend ist. Der Teufel weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Er gibt jetzt richtig Gas in allen Bereichen. Wer aber zum Herrn Jesus gehört, durch Buße, Bekehrung und Wiedergeburt, gehört nicht zur Nacht und zur Finsternis. Ja, ist der Herrschaftsbereich Satans, sondern er wurde in Jesus, in das Reich des Lichts, den Herrschaftsbereich Gottes hineinversetzt. Ja, beachten wir, der Paulus spricht hier nicht von einem Gebot, wie es jetzt bei Kindern Gottes sein sollte, sondern er spricht hier von vollendeten Tatsachen. Ja, ihr seid Kinder des Lichts, so ist es. Hast du ihm schon dafür gedankt? Ja, auch angesichts der Flut des Bösen, das uns überrollt. Ja, nicht ist besser als jammern und klagen oder anklagen, sondern dass wir lieber sagen, ja, Herr Jesus, du hast es gesagt, dass es so sein wird und jetzt ist es so gekommen. Aber danke, dass ich mit dir ins Reich des Lichts versetzt bin, dass ich mit dir und in dir nicht dem Gericht, sondern dem Licht entgegengehe. Gott ist heilig und gerecht. Er wird die Bosheit an den Dienern Satans ganz gewiss heimsuchen. Da können wir gewiss sein. Sie werden Gottes Gericht nicht entfliehen. Ihr Geld, ihre Macht, ihre Technik, ihre künstliche Intelligenz wird ihnen nicht helfen. Aber wir als Gemeinde Jesu werden dem Zorngericht über sie entfliehen. Ja? Siehe Vers 9, komme ich noch dazu. Vers 6. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Jetzt folgt aus der Tatsache, dass wir Kinder des Lichts sind, die praktische Konsequenz, wie wir jetzt in der Endzeit gottgemäß leben sollen. Ja, warum ist diese Aufforderung nötig? Auch als Kinder des Lichts können wir in der Finsternis leben. Auch Kinder Gottes können leider verfinstert sein im Herzen. Auch wir können unnüchtern sein und geistlich schlafen wie die Welt. Auch wir können uns von der Finsternis ihre Schlafmittel der Endzeit verabreichen lassen. Gott warnt uns davor. So, was heißt es jetzt, wachsam und nüchtern zu sein? Der Herr Jesus erläutert das ebenfalls am gleichen Beispiel des Einbrechers. Ja, Matthäus 24, ich lese es nochmal aus der Schriftlesung. 43, 44, das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, der es nicht meint. Also weder wir noch die anderen wissen, wann der Einbrecher zuschlägt. Das haben wir gemeinsam. Wenn er zuschlägt, wird es ein böses Erwachen geben für die Welt, weil sie schläft. Aber im Gegensatz zur Welt schlafen wir nicht, sondern wir sollen wach sein. Wir wissen, dass der Einbrecher kommen wird. Wir bereiten uns vor auf sein Kommen, damit wir ihm einen entsprechenden Empfang bereiten und es kein böses Erwachen gibt. Das ist der Unterschied. Vers 7, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. So, jetzt spricht Paulus hier nicht von der Welt, ja? Die sind schlafen und betrunken. Die steht unter dem Einfluss der Finsternis. Und jetzt spricht der Paulus hier eindeutig zu den Gläubigen, die zu Jesus gehören, ja? Auch wir stehen in der Gefahr, dass wir unter den Einfluss der Finsternis kommen. Ja, es ist ein geistlicher Kampf gegen die Mächte der Finsternis, den wir führen. Ja, Epheser 6. Ja, gegen die müssen wir ständig Widerstand leisten mit den Waffen des Lichts. Um geistlich wach zu bleiben, müssen wir nüchtern sein. Nüchternheit ist das Gegenteil von Trunkenheit und Berauschung. Wenn man betrunken ist, da kann man nicht mehr klar denken, ist der Verstand benebelt. Dann ist man der Verführung der Endzeit schutzlos ausgeliefert. Und jetzt nennt der Paulus hier zwei wichtige geistliche Verteidigungswaffen gegen die Einfallstore der Unnüchternheit. Das erste ist der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir leben hier noch im Glauben, nicht im Schauen. Ja, es gibt Schwärmer, die möchten statt einfach nur nüchtern dem Wort Gottes glauben, gern schon etwas von der Herrlichkeit des Himmels heute schon schauen, fühlen, spüren und erleben. Das ist Unnüchternheit. Der Glaube und die Liebe zu Jesus und zu seinem Wort lassen uns nüchtern bleiben. Die zweite Verteidigungswaffe ist der Helm der Hoffnung auf das Heil. Satan und die Welt wollen uns ständig ein diesseitiges, innerweltliches Heil anbieten, durch Religionen, Ideologien und Politik. Dagegen halten wir fest an der Hoffnung, dass unser Heil nicht von Menschen auf der Erde verwirklicht wird, sondern vom Herrn Jesus im Himmel. Mit diesen Verteidigungswaffen enthalten wir uns bewusst von Schädlichem und konzentrieren uns auf das Wichtige. Ja, das ist biblische Nüchternheit. Wenn man nüchtern ist, hat man einen klaren Kopf, eine gesunde Wahrnehmung und eine Beurteilung der Realität. Man erkennt und versteht, wohin die Dinge der Welt sich entwickeln. Und lässt sich nicht von der Meinungsmacht der Welt täuschen und verführen. Apostel Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ja, er sagt nicht, jetzt betet mehr, dann seid ihr besonnen und nüchtern, sondern er sagt, wie wir beten sollen, besonnen und nüchtern. Ja, man kann auch schwärmerisch und unnüchtern beten. Ja, also es hat zum Beispiel keinen Sinn, dass wir hier für Weltfrieden und politischen Frieden im Nahen Osten beten. Wir wissen, dass der nicht vor der Wiederkunft des Herrn verwirklicht werden kann. Ja, wir können dafür beten, dass Gott die Ausweitung der Kriege verhindert und das Böse noch aufhält und dass Jesus bald wiederkommt und den Frieden schafft. Das ist biblische Nüchternheit. Weitere Warnung haben wir im 2. Petrus 3, Vers 3 und 4. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Das ist auch unnüchtern. Solche sogenannten Christen nehmen die Tatsache der Wiederkunft Jesu nicht ernst. Sie denken, es geht alles immer so weiter wie bisher. Sie sind passiv und gleichgültig gegenüber dem Bösen, das sich in der Welt ausbreitet und die Welt regiert. Und die merken nicht, wie die antichristliche Finsternis immer mehr zunimmt. Sie sind voll von leichtgläubigem Vertrauen gegenüber den Mächten der Welt. Sie lassen sich von ihnen ihren Verstand vernebeln und wiegen sich in vermeintlicher Sicherheit. Sie verstehen nicht, dass die scheinbare Verzögerung der Wiederkunft Jesu eine Gnadenzeit von Gott ist, in der er noch Raum zur Buße gibt. Sie können daraus nicht die Konsequenzen für ihr Leben ableiten, nämlich die Zeit zu nutzen, um dem Herrn in Treue und mit Eifer zu dienen. Wir haben noch zwei weitere Beispiele in der Bibel für Wachsamkeit und Nüchternheit angesichts des Kommens Jesu. Und zwar finden wir die in den Gleichnissen Jesu im Matthäusevangelium Kapitel 25, also direkt nach der Endzeitrede. Ja, also das Gleichnis von den 10 Jungfrauen und den anvertrauten Talenten. Ja, der Herr hat das genau in dem Zusammenhang geredet mit seinem Kommen. Müssen wir uns eigentlich auch anschauen, aber ich kann die hier aus Zeitgründen nicht auslegen. Aber lest euch nochmal durch. Ich will nur mal versuchen, auf die Kernpunkte einzugehen, was uns der Herr hier vor Augen führen möchte. In beiden Gleichnissen geht es um Wachsamkeit und Bereitsein im Blick auf das Kommen des Herrn. In den meisten Kommentaren und Predigten werden sie so ausgelegt, dass die törichten Jungfrauen bzw. der böse untreue Knecht nicht Wiedergeborene darstellen. Bitte, ich will nicht sagen, es ist falsch, das kann man so sehen. Aber was will uns der Herr damit wirklich sagen? Bitte eins beachten, diese Gleichnisse hat der Herr Jesus zu seinen Jüngern gesprochen, also zu wahren Gläubigen, die ihn lieben, die ihm nachfolgen. Er hat hier nicht von Bekehrung gesprochen. Wenn die nur Ungläubige betreffen würden, ja, da könnte ich mich ja zurücklehnen. Was hat der Herr wirklich gemeint? Was war das Problem der 5 törichten Jungfrauen? Das Problem war nicht, dass sie eingeschlafen sind, denn die Klugen sind ja auch eingeschlafen. Das Problem war, dass die keine Ersatzration an Öl dabei hatten. Also die hatten nicht den Weitblick, dass sich die Ankunft des Bräutigams verzögern könnte. Also im Grunde waren sie oberflächlich im Herzen, haben die Sache nicht so ernst genommen. Die haben nicht mit Schwierigkeiten gerechnet und daher nicht die nötige Ausdauer gehabt. Sie dachten, ach, es wird schon irgendwie reichen, dass wir dabei sind. Haben also nachlässig gehandelt und leichtsinnig und haben damit Schaden erlitten. Und ähnlich auch bei dem bösen und untreuen Knecht. Ja, der war wie die beiden anderen treuen Mitknechte ein berufener Diener seines Herrn. Sein Problem war, dass er ein völlig falsches Bild von seinem Herrn hatte. Und deshalb hat er falsch, nachlässig und destruktiv gehandelt und so mit dem anvertrauten Vermögen umgegangen. Also er dachte, ja, mein Herr, das ist ein gewissenloser Ausbeuter, der mich nur schamlos ausnutzt und das lohnt sich nicht, für den zu arbeiten. Er hat gewissermaßen den Dienst aufgekündigt und die Verantwortung vor dem Herrn nicht wahrgenommen. So, und das ist das, was der Herr uns sagen wollte, also seinen Nachfolgern. Hütet euch vor solchen bösen Herzenshaltungen, sonst seid ihr in großer Gefahr. Ihr steht sonst in der Gefahr, dass ihr von mir wegkommt und dass mein Kommen für euch keine Freude sein wird, sondern eine böse Überraschung. Bild gesprochen, habt immer Öl bei euch. Lasst die Liebe zu Jesus und seinem Wort nicht erkalten. Bleibt immer auf ihn und das Ziel ausgerichtet. Erlaubt euch keine Sünden und Nachlässigkeiten. Dient dem Herrn Jesus ununterbrochen in Treue und Gewissenhaftigkeit. Egal, ob ihr über viel oder wenig gesetzt seid, ob die Gemeinde groß oder klein ist, egal wie die gesellschaftlichen Umstände auch sein mögen. Und deshalb sollte man auch nicht sagen, es lohnt sich ja nicht, dass wir diese oder jene Aufgabe beginnen, denn der Herr kommt ja bald wieder. So, ist das nicht die Stimme des bösen Knechts? Es lohnt sich nicht. Wenn ich doch glaube, dass der Herr bald wiederkommt, sollte ich da nicht umso mehr Eifer reinlegen, um noch für den Herrn zu wirken. Dass er zu mir sagen kann, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Wir sollen so für den Herrn arbeiten, dass er von uns sagen wird, wie es heißt in Matthäus 24, 46 und 47, glückselig ist jener Knecht, wenn sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Der Herr will uns reichen Lohn schenken. Am Schluss unseres Textabschnitts aus 1. Thessalonicher 5 kommt jetzt die Begründung, warum diese Wachsamkeit und Nüchternheit für Kinder Gottes sich lohnt. Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Ja, also mit dem Zorngericht ist hier natürlich dasselbe gemeint, wie mit dem Tag des Herrn, also die Zeit der Gottesgerichte vor dem sichtbaren Kommen des Herrn Jesus. Die Gemeinde Jesu ist nicht zu diesem Zorngericht bestimmt, sagt er hier eindeutig. Also es heißt, dass die Gemeinde Jesu, die dann noch auf der Erde ist, vor dem Beginn der Zorngerichte Gottes über die antichristliche Welt durch die Entrückung in den Himmel aufgenommen wird. Ja, das hat Paulus auch schon in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 gesagt. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch darauf hinweisen, dass auch in bibeltreuen Kreisen eine gegenteilige Auffassung vertreten wird, nämlich dass die Gemeinde in die Zeit der letzten Gerichte gehen muss und die Entrückung erst in der Mitte oder gar am Ende der Zorngerichte stattfinden wird. Ich werde in meiner nächsten Predigt über 2. Thessalonicher 2, so Gott will, näher darauf eingehen. So, und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Das wird uns von dieser Seite nämlich immer vorgeworfen. Ich sage nicht, dass uns bis zur Entrückung nichts Schweres mehr zustoßen kann. Wir werden nur vor den Zorngerichten Gottes, also der großen Drangsal, bewahrt. Das heißt nicht, dass wir vor jeder Drangsal bewahrt werden. Das steht nirgends. Denn Gemeinde Jesu ist zu allen Zeiten bedrängt und verfolgt worden. Auch das kann uns bis zur Entrückung noch bevorstehen, ist durchaus möglich. Ja, schaut mal, was auf der ersten oder zweiten Seite eurer Bibel steht. 1. Mose 1, Vers 17. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Darf man das heute noch sagen? In keinem Fall aber sollen wir der Angst erlauben, dass sie unser Denken beherrscht. Denn die Lehre von der Wiederkunft Jesu, ja, was uns auch dieser Abschnitt zeigt, hat einen Aufbauen, einen seelsorgerlichen Zweck. Darum ermahnt einander, erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Vers 11. Also wir sollen uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus bald kommt. Das dient auf der einen Seite unserer Korrektur, dass wir wach bleiben und uns nicht vom schmalen Weg Jesus nach abbringen lassen. Auf der anderen Seite will die Lehre der Bibel von der Endzeit keine Drohung und keine Angstmacherei sein, ganz sicher nicht, sondern sie ist Trost und Ermutigung für alle wahren Gläubigen. Ja, der Trost lautet, Jesus kommt bald und wir gehen dem Ziel entgegen. Unsere Zukunft sind nicht die göttlichen Strafgerichte. Die werden gewiss kommen. Aber unser Ziel ist unser Herr und Erlöser Jesus Christus. Diese innere Bereitschaft der Wachsamkeit und Nüchternheit in der Naherwartung Jesu, die motiviert uns, dass wir jetzt in der Gegenwart so mit Jesus leben und so für Jesus arbeiten, dass er jederzeit, zu jeder Stunde wiederkommen kann und uns als treue Knechte findet, den er reichen Lohn austeilen wird. Amen.